Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frauen pupsen nicht mit Alexandra und Felicitas.
Genau, also wie bei Gemisch und Hack mit der wundervollen T.H. Hä, was?
Ah, stimmt. Ja, der macht auch so eine Einleitung, aber der macht immer noch so ein Rap-Zitat. Witzigerweise ist aber unser Zitat von unserem Experten-Podcast davon abgeschaut. Wir doch dachten, okay, wir brauchen auch irgendeinen Aufhänger und er macht hier immer irgendeinen Song rein am Anfang. Also haben wir uns gedacht, dann machen wir ein Zitat, was Gebildetes.
Hat sich nicht so ganz durchgezogen, teilweise, muss ich gestehen.
Was? Ich mache das immer noch. Teilweise lasse ich mir meine Zitate von ChatGPT erstellen und die sind echt nicht schlecht.
Also um was geht's heute?
Heute geht es um das Thema epigenetische Ernährung, denn wir haben einen Experten-Podcast Anfang des Jahres aufgenommen mit Dr. Sophia Schillenbach und das war sehr stark wissenschaftlich angehaucht und wir wollen euch jetzt ein paar praktische Tipps geben, denn woher kommt denn der Name Epifood?
Epigenetik oder auch episch auf Instagram. Definitiv, man kann beides sagen und wir haben uns ja auch auf Instagram, das sieht man immer wieder, sehr dem praktischen Teil gewidmet, dem praktischen Rezepte-Teil. 2024 ganz extrem, davor hatten wir noch so Gesundheitstipps, also Epigenetik oder epigenetische Ernährung. Epigenetischer Lifestyle ist auf jeden Fall etwas, was das ganze Leben betrifft. Dementsprechend sind wir da schon hinterher, auch mit diesem Podcast Leute zu inspirieren. Aber ich würde sagen, ganz kurz müssen wir schon sagen, was Epigenetik ist.
Ja, absolut. Also die Epigenetik könnt ihr euch so vorstellen. Unsere DNS und unsere Gene, die sind ja individuell, es sei denn, und jetzt kommt nämlich gleich ein Beispiel, bei eineigen Zwillingen. Da hat jeder der beiden Zwillinge die gleiche DNS. Sie ist identisch. Und doch, wenn sie älter werden, haben sie verschiedene Erscheinungsbilder, verschiedene Krankheitsbilder, sehen anders aus, der eine ist dick, der andere ist dünn. Also hängt ja doch nicht alles an unseren Genen, sondern es gibt eben auch noch die Epigenetik und natürlich auch andere Faktoren. Aber bei der Epigenetik geht es darum, wie kann man gewisse Stellen auf der DNS, ich sag's jetzt mal leserlich und unleserlich machen. Und das kann man zum einen mit der Ernährung beeinflussen, darauf haben wir uns fokussiert, aber eben auch der Lebensstil, wo wohne ich, welche Luft atme ich ein, bewege ich mich, habe ich einen Job, wo ich den ganzen Tag sitze oder den ganzen Tag stehe. All das hat eben einen Einfluss darauf. Und wir haben uns, wie gesagt, auf die Ernährung konzentriert, darauf fokussiert und haben ganz am Anfang eigentlich überlegt, was sind denn so die meisten Bedürfnisse, die man mit der Ernährung beeinflussen kann? Und das waren unsere 11 aus dem ersten Kochbuch.
Stimmt, wir haben 11 Gesundheitsthemen gehabt. Kriegen wir sie noch zusammen? Ich weiß es nicht. Immunsystem, Fettburner, Libido.
Konzentration auch.
Konzentration, genau. Muskelkraft. Verdauung. Schlaf.
Ja, also alles wirklich so die wichtigen Dinge, die man im Leben braucht, beziehungsweise wo man sagt, okay, das sind die, die mich wirklich auch beschäftigen. Und da haben wir in unserem ersten Kochbuch auch jedes Kapitel eben dementsprechend aufgebaut, welche Nährstoffe diese gewissen Bedürfnisse beeinflussen, aber auch beispielsweise, ich nehme jetzt mal Konzentration raus, welche Umwelteinflüsse, nenne ich es jetzt mal, ist der Schreibtisch aufgeräumt oder nicht, das macht ja auch alles viel im Kopf aus. Oder Libido, wie isst man? Also das haben wir ja von einem Sexspezialisten gelernt.
Sexualmediziner.
dass die Art und Weise, wie man isst, auch einen Einfluss hat auf die Libido, weil man natürlich anregend essen kann oder essen kann wie ein Bauer, und zwar wie ich.
Ja, ich denke generell tatsächlich epigenetischer Lebensstil und auch die epigenetische Ernährung, das gehört beides zusammen, auch sozusagen der Verzicht. Da hat uns heute erst wieder jemand geschrieben, ja, aber ich habe doch gelesen, ihr macht keinen Weizen, Zucker, Kuhmilch, großes Thema. Das ist eine Taktik, mit der wir ganz einfach jemandem erklären können, der von Null startet, hey, Weizen, Zucker, Kuhmilch, lass mal weg. Und auf diesem Wege findet er ganz gut heraus, was eben Lebensmittel sind, die nicht hochindustriell verarbeitet sind. Hohe Mengen an Zucker, wissen wir alle, sind einfach schädlich, brauchen wir gar nicht groß thematisieren, glaube ich. Da sind wir alle schon hinterm Berg. Was Kuhmilch angeht, immer auch ein spezielles Thema. Manche können dann und wollen auch wieder Kuhmilch in ihrem Ernährungsplan sehen, vertragen es gut. Dann gibt es auch dieses Rohmilchthema, was ja ein wahnsinnig großes Thema war, auch letztes Jahr. Butter anstatt Margarine würde ich auch eher behaupten, man nimmt lieber die Butter anstatt die Margarine, ganz ehrlich, aufgrund einfach der Fettsäuren, dem Fettsäureprofil, das einfach besser ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, sage ich mal, in die richtige Richtung. Und später kann man dann herausfinden, was eine gesunde individuelle Ernährung ist. Und was heißt das? Das heißt, was mir gut tut. Das heißt nicht, was deinem Nachbarn oder was deiner Freundin, Partner, Bruder, Schwester gut tut, sondern eben dir. Und das kann ganz unterschiedlich sein, denn so sind wir ja damals auf diese Ernährung gekommen, weil wir gesagt haben, das ist ja komisch, ich probiere alles Mögliche aus, was sonst überall steht und mir geht es irgendwie schlechter anstatt besser. Also das heißt, wir haben gesehen, individuelle Ernährung hat definitiv auch Bezug zur Genetik, zur Epigenetik und so haben wir dann das Thema auch gefunden. Ne? Also
Ja, wie vor allem Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter. Das ist ja auch ein großer, großer Punkt bei uns, warum auch ganz viele zu uns kommen und warum unser Catering am Ende auch so gut funktioniert, weil wir halt individuell auf jemanden eingehen können. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, dass ihr einfach auf die Qualität achtet von den Lebensmitteln. Also selbst wenn ihr euch von Kuhmilch, wenn ihr euch mit Kuhmilchprodukten, wenn die fein für euch sind, dann achtet einfach darauf, dass es eine gute Qualität hat und nicht irgendwie die 0,1%ige Milch aus dem Supermarkt ist, wo ihr eigentlich im Grunde genommen gar nichts drin habt. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist.
Ja, die auch homogenisiert ist. Im Endeffekt eine Mischung aus ganz verschiedenen Kuhmilchqualitäten in der Massentierhaltung produziert und voll von Antibiotika. Stresshormonen wollen wir nicht, ist ja klar. Also da nimmt man dann definitiv das bessere Produkt. Deswegen vor allem auch diese Rohmilch-Geschichte, die ich übrigens auch ziemlich kritisch finde, muss ich gestehen. Weil es gab ja einen Grund, wieso wir die Milch abgekocht haben, ne?
Ja, natürlich, wegen den ganzen Bakterien. Ich war auch letztens kurz davor, meinem Neffen eine Rohmilch zu kaufen. Und dann war die aber, gab es nur noch so 50% reduziert beim Biomarkt. Und dann dachte ich mir, jetzt ist Rohmilch eh schon so ein heikles Thema. Ich glaube, ich nehme jetzt nicht die, die genau heute ihren letzten Tag des Verfalls hat. Weil bei Milch, ich erinnere mich noch in meiner Kindheit, bei uns gab es immer die im Braunglas, die Milch von Demeter, weiß ich nicht, gab es das damals schon? Ich glaube sogar schon. Und die war wirklich an dem Tag, als das Verfallsdatum erreicht war, sauer. Mhm. Also da hast du schon echt Glück gehabt, wenn die irgendwie durchgehalten hat. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dreht eure Produkte um, die ihr kauft im Supermarkt und lest die Zutaten durch. Wenn ihr da irgendwas nicht versteht, googelt es meinetwegen, aber verzichtet hauptsächlich oder versucht auf Konservierungsstoffe, also insbesondere die künstlichen Konservierungsstoffe weitestgehend zu verzichten. Weil ich meine, klar, auch Salz ist ein Konservierungsstoff, Zucker ist ein Konservierungsstoff. Also es gibt ja verschiedene Art und Weise, auch Sachen länger haltbar zu machen auf natürliche Art und Weise.
Ja. Ja, das sind vor allem die, wo ein E dahinter steht.
Richtig.
Dinge, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, die man erst nicht so ganz versteht.
Vor allem, das ist so witzig, eine Zeit lang standen ja immer die E-Nummern da, aber jetzt denkt sich Industrie natürlich, wir schreiben die Wörter aus, denn manche klingen gar nicht so blöd wie Zitronensäure.
Stimmt. Ja, genau.
Richtig. Und man denkt sich gleich, Zitronensäure, ja, das
hört sich natürlich an.
Richtig.
Ja, da trickst uns die Industrie echt ein bisschen aus.
Ja, da haben wir jetzt auch noch, wir müssen eigentlich auf den Punkt holen, aber egal, das sage ich jetzt noch. Und zwar, ganz oft ist es ja so, dass Konservierungsstoffe einzeln getestet werden, was sie auf den menschlichen Körper machen. Aber wenn man...
Wie Zuckeralkohole.
Oder das, genau. Also es gibt dann Studien, da testet man quasi diesen einzelnen Stoff, welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Aber ganz oft werden sie nicht in Kombination getestet. Und wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, der weiß, dass zwei Stoffe zusammen auch explosiv sein können. Ist jetzt natürlich
der eskalative Gedanke. Oder einfach too much. Ne?
Einfach ja, too much. Richtig. Aber um das mal zu verbildlichen. Okay, kommen wir jetzt aber zu diesen praktischen Tipps im Alltag. Beziehungsweise eigentlich war der erste Punkt noch. Was gehört denn zu einem epigenetischen Lebensstil? Aber im Endeffekt haben wir es ja schon ganz gut aufgelistet. Viel Ernährung, aber eben auch Sport, tägliche Bewegung. Alleine einfach mal pro Tag spazieren zu gehen, macht einen Unterschied.
Ja.
Alleine in der Früh aufzustehen und erstmal frische Luft zu schnappen,
macht German einen Unterschied. Lüften.
Dann German lüften. Richtig,
muss ein man Wort, auch, das nur in Deutschland gibt, lüften.
Witzigerweise gibt es auch eine Regel, man muss tatsächlich pro Tag, auch wenn man Mieter ist, lüften, um Schimmel zu vermeiden. Da gibt es die gesetzliche Regelung.
Ja,
das heißt, wirklich lüften, Freunde. Okay, unabhängig davon, Blaulicht, Handy, Display, vorm Schlafen gehen. Ausmachen, stresst euch, pusht den Cortisolspiegel hoch, brauchen wir nicht. Da könnten wir nochmal eine einzelne Folge drücken. Verdammt, ich war zu spät im Büro, deswegen sind wir ein bisschen unter Zeitdruck. Der Druck gerade.
Es geht auch um Schlaf, guter Schlaf ist komplett unterschätzt. Viele schlafen einfach ein und denken sich, na wird schon. Wie gesagt, dass eine gewisse Schlafqualität super wichtig ist auf unsere Zellregeneration, also epigenetisch. Wir wissen, Epigenetik, Zellen, wir wollen, dass unsere Zellen einigermaßen gesund altern, sich sozusagen gesund replizieren. Dementsprechend Schlaf ist die Regeneration und das essentielle Ding so in unserem Alltag, würde ich behaupten. Ne? Deswegen schaut, dass ihr das so optimiert, wie es nur irgends möglich ist. Ja? Und da gibt es auch mal eine teure Matratze, wenn es sein muss oder irgendwie teure Vorhänge oder irgendwie sowas. Und sagt, was heißt teuer? Es muss nicht teuer sein, aber da muss einfach Sinn dahinter haben. Sagen, okay, meine Jalousien sind immer Schlitze und die sind so hell, ich stehe die ganze Zeit auf. Das ist einfach doof. Also da muss dann wirklich ja, da muss vielleicht ein bisschen da Energie reinfließen, sagen wir es mal so.
Ja, es gibt nämlich ganz gut, also für die, die keine Jalousie haben, es gibt Verdunklungsvorhänge und es gibt dann noch diese Verdunklungsjalousien, die man irgendwie nur so einhaken muss.
Ja.
Und da hier gleich ein Lifehack, bestellt die größer als eurer Fenster. Also macht wirklich die maximale Länge, die ihr machen könnt. Denn ich habe sie jetzt so 1 Zentimeter zu kurz und es blitzt dann trotzdem noch Licht rein und boah, mich triggert.
Ja, also Handy aus dem Schlafzimmer, finde ich, ist auch voll das Ding. Also boah, mir ist Handyverbot im Schlafzimmer. Das heißt, vor dem Schlafzimmer sozusagen wird das Handy abgelegt. Beugt auch vor, dass man sein Handy neben seinem Kopf lädt. Ist auch nicht so eine super Idee, ehrlicherweise. Alleine wegen der Wärme, die da erzeugt wird. Kleine Lampe, Lichter von Fernseher, Steckdosen und Co. würde ich auch meiden. Es gibt bei Amazon, ist auch ein ganz geiler Lifehack. So kleine Verbindungsteile, die könnt ihr bestellen, die haben so eine Fernbedienung dabei, da kann man die sozusagen aktiv schalten. Also wenn zum Beispiel, also sozusagen den Stromfluss, also die steckt ihr sozusagen so eine kleine Zwischenverbindung zwischen Steckdose und dem Fernseher sozusagen und dann kappt ihr sozusagen den Strom ab und das kann man vom Bett aus machen. Das kostet auch gar nichts eigentlich.
Ja. Zum Thema Schlaf haben wir aber auch noch eine sehr schöne Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob sie schon online ist oder noch online geht. 6.2. jedenfalls mit Dr. Dominik Klug. Da sprechen wir auch nochmal ausführlich über Schlaf und was man da machen kann. Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen auch mal zu diesen praktischen Tipps, was die Ernährung angeht.
Ja.
Ich glaube, einer der wichtigsten Tipps ist tatsächlich, wenn ihr einkaufen geht, haben wir schon gesagt, Lebensmittelpackungen umdrehen, lesen, was drin ist. Achtet bitte auf die Zutatenliste, nicht die Nährstoffliste. Die ist zwar auch wichtig, aber wichtiger ist, dass ihr wisst, was in diesem Lebensmittel drin ist. Denn wenn es leere Energie ist, dann bringt uns die auch nichts. Habt keine Angst vor Kohlenhydraten. Es gibt viele Produkte wie zum Beispiel logischerweise Reis, Nudeln, die einfach einen hohen Stärkeanteil haben, die auch
viel an Kalorien.
Kohlenhydrate meine ich jetzt.
Ach, du sprichst von Kohlenhydraten.
Ja. Nee, Nussmus, also kann sein. Müsste
ich habe immer das Gefühl, alle haben Angst vor Kalorien. Immer noch, wie oldschool.
Naja, Kalorien kann man sich so vorstellen. Kalorien ist einfach nur der Zusammenschluss aus der Energie von Fetten, Energie von Kohlenhydraten und Energie von Proteinen. Das zusammen ergibt dann die Kalorien. Das heißt, schaut auch an, aus was bestehen diese Kalorien. Haben die jetzt zum Beispiel einen hohen Proteinanteil? Ist es möglich, dass sie euch länger satt machen? Haben sie einen hohen Kohlenhydrateanteil? Schaut, dass ihr auf jeden Fall dieses Produkt kombiniert mit etwas, was Protein enthält. Schaut einfach im Allgemeinen drauf, dass ihr ein ausgeglichenes Verhältnis habt zwischen gesunden Fetten, gesunden Kohlenhydraten und gesunden Protein. Aber um nochmal auf diese Kohlenhydrate zurückzukommen, Kohlenhydrate, da steht ja dann auch ganz oft drunter davon Zucker. Da ist natürlich auch noch ein großer Unterschied, von welchem Zucker reden wir. Ihr werdet zum Beispiel in Datteln, werdet ihr einen sehr hohen Kohlenhydrateanteil und davon Zucker enthalten haben. Der unterscheidet sich aber relevant von einer Packung Zucker. Weil ich meine, in Datteln habt ihr Faserstoffe enthalten, ihr habt Vitamine, ihr habt Mineralstoffe, ihr habt all das Mögliche habt ihr noch enthalten. In Zucker habt ihr nichts. In dem weißen Zucker, natürlich.
Ja, das ist generell ein schwieriges Thema. Da haben wir auch im 14 Tage in unserem Zuckerfreibuch haben wir ja auch ganz viel drüber geschrieben, dass Zucker chemisch betrachtet. Wir essen auf jeden Fall Zucker. Wir essen alles, ist Zucker in diesem Sinne. Die Frage ist nur mehrkettig, einfacher Zucker. Wir wollen im Endeffekt diesen einfachen Zucker meiden. Und das ist eine Mischung aus Glucose und Fructose. Und das ist eben dieser hochindustriell verarbeitete Haushaltszucker, der halt keinerlei Nährstoffe enthält. Wir würden aber auch davon abraten, würde ich jetzt mal sagen, 1:1 Kokosblütenzucker, Dattelsirup, Ahornsirup, diese ganzen Alternativen, die wir ja ganz gern mögen, auch Früchte, dass du das 1:1 ersetzt. Jetzt hol mal nachreich bekommen. dass wir die 1:1 ersetzen, das macht nicht so viel Sinn. Tatsächlich. Früchte, ganze Früchte auf jeden Fall besser wegen Faserstoffen, halten uns viel länger satt, heben den Blutzuckerspiegel nicht so extrem wie eben einfacher Zucker, der sofort zugänglich ist und unsere Blutzuckerspikes auslösen, diese Blutzuckerspitzen. Das Problem ist bei denen vor allem, dass danach unser Blutzuckerspiegel teilweise gefährlich abfallen kann und wir komplett müde werden oder abgeschlagen. Das beträchtigt einmal unseren Alltag und langfristig gesehen natürlich unsere Gesundheit, weil es in Krankheiten enden kann und dementsprechend ja auch der Grund, wieso eben nicht 1:1 ersetzen, diese ganzen Zuckergeschichten. Macht man, glaube ich, eh nicht allein wegen am Preis. Die Sachen kosten ja einiges, ne?
Voll. Also, hier gleich ein paar praktische Tipps zum Thema Zucker. Wenn ihr zum Beispiel Fans von Apfelmus seid, greift mal zum
Apfelmark.
Apfelmark, danke. Gerade überlegt. Apfelmark ist nämlich ohne Zucker, Apfelmus ist mit Zucker. Dann haben wir sowas wie gefrorene Früchte. Wenn ihr euch zum Beispiel mal einen Ice Cream machen wollt aus Beeren oder in euer Müsli Beeren reinmacht, schaut drauf, dass diese Früchte nicht gezuckert sind. Ich persönlich bin ja immer der Meinung, okay, TK Beeren sind safe nicht gezuckert. Ah, lasst euch nicht täuschen. Dann vor allem, hast du da jetzt noch einen Tipp?
Generell zu TK-Produkten finde ich.
Nee, achso, ja.
Ja, generell zu TK-Produkten. Ich finde, TK-Produkte machen total Sinn, komplett verpönt. Mittlerweile hat man gemerkt, so Gemüse, was direkt nach der Ernte gewaschen, gefroren, schockgefroren, hat tatsächlich mehr Nährstoffe als dann teilweise der frische Brokkoli. Das macht voll Sinn, da zuzulangen. Aber diese Fertiggerichte in Form von Pizza, wo eben auch ganz viele Fette mit integriert sind, kann man einfach mal umdrehen. Das sieht man ja relativ schnell. Lasagnen und Co., die machen tatsächlich weniger Sinn. Also da scheidet sich dann sozusagen die Tiefkühle in Gut und Böse.
Ja, und seid auch nicht gefeilt davor, eben auch geschnittenes Gemüse TK zu kaufen, weil am Ende des Tages geht es auch um die Zeit, die ihr am Tag habt. Also wenn euer Hindernis Zeit ist, dass ihr euch gesund ernährt, dann greift da auch echt zu. Macht euch keine Gedanken.
Gehackte Zwiebeln, gehackter Knoblauch. Kann man aber auch selber machen und in so Eiswürfelformen einfrieren.
Klar, natürlich. Ja. Optimal, ist auch günstiger. Dann kommen wir mal zu Proteinprodukten. Proteinprodukte, das ist ja ein Riesenmarkt. Da muss man auch wirklich aufpassen. Nur weil ein Proteinpudding Proteinpudding heißt, heißt das nicht, dass der enorm viel Proteine enthält und auch enorm gesund ist. Nein. Da haben wir jetzt einen einfachen Tipp, wenn ihr zum Beispiel Proteine mehr in eurem Alltag integrieren wollt. Es gibt natürliche Proteinpulver, die sollten bestenfalls ungesüßt sein. Schaut, dass da auch keine Süßungsstoffe drin enthalten sind. Dann könnt ihr sie nämlich auch in salzigen Gerichten verwenden. Wir haben ja auch so, ich nenne es jetzt mal reine Proteinpulver in Form von Haferprotein, Kürbiskernprotein. Es gibt natürlich auch diese Mixe Protein. Wir beide verwenden veganes Protein, weil wir einfach finden, das ist im Sinne nachhaltiger und Whey-Protein.
Teilweise halt Abfallprodukte in der Milchindustrie.
Und wenn man keine Milch verträgt, also wie ich zum Beispiel, dann kriegt man davon echt Pickel.
Ziegenprotein ist auch nicht schlecht, dieses A1-Protein. Vertragen viele gut, ist aber extrem gewöhnungsbedürftig.
Ja, und das könnt ihr dann zum Beispiel in euer Porridge mit reinmischen. Ich mache mein Saatenkernebrot am Wochenende, da kommt immer Proteinpulver mit rein. Das heißt, mein Brot hat dann allein schon auch mehr Protein. Ihr könnt das in Brownie-Mischungen mit reinmachen oder, also halt, wenn ihr eure Brownies selber macht oder...
Wenn ihr in Joghurt reinmischen, in Smoothie rein. Also es geht auch natürlich super einfach.
Was allerdings ihr nicht machen solltet, ist, also es könnt ihr machen, aber ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, dass es eure erste Tat ist, um Proteinpulver zu probieren, Proteinpulver mit Wasser zu mischen und das zu trinken. Denn das ist nämlich ziemlich sandig und schmeckt wahrscheinlich auch nicht.
Es geht weiter im Supermarkt und wir bewegen uns zu den Ölen, besser gesagt zu den Fetten. Das ist auch, ich würde sagen, ein Mythos-Thema für viele. Es war eine Zeit lang so, Fett macht dick, also Fett macht Fett. Definitiv brauchen wir Fett, um einige Vitamine aufzunehmen. Manche sind fettlöslich, dementsprechend sehr wichtig. Auf das Fettverhältnis, auf das Fettsäurenverhältnis kommt es an. Da gibt es ungesättigte, gesättigte Fettsäuren, Omega-6, Omega-3, also ganz, ganz viele Themen. Wir brechen es runter auf die Praxis. Wir stehen immer noch im Supermarkt und wählen bestenfalls ein qualitativ hochwertiges Olivenöl, das übrigens eher erhitzbar ist, als viele denken. Viele denken, man kann das nur in Salat reingeben. Stimmt nicht, ihr könnt damit auch braten. Ihr solltet nicht frittieren damit. Also sprich, wenn wir über die 200 Grad Grenze gehen, über den Rauchpunkt, dann soll es vielleicht doch eher ein Öl sein, das dafür geeignet ist. Da nehmen viele tatsächlich auch Butterschmalz. Würden wir jetzt vielleicht nicht machen. Ich finde auch, dass es ein bisschen muffelt. Viele nehmen auch Ghee, noch geruchsintensiver, würde ich mal sagen. Ansonsten auch Sonnenblumenöl ist zwar hoch Omega-6-haltig. Rapsöl gibt es auch. Das sind im Endeffekt die Öle, die verarbeitet sind.
Auf gar keinen Fall Kokosöl. Damit habe ich meine Küche fast in Brand gesetzt. Das entfacht richtig schnell Feuer.
Ja, meine Mutter hat früher mein Kokosfett frittiert. Das ist aber leider ist ja halt Müll. Auch.
Exakt, genau.
Sehr gehärtet.
Richtig.
Industriell. Und das ist eben genau der Punkt. Wie einfach finden wir heraus, ob ein Produkt qualitativ hochwertig ist? Das ist ja wie bei Wein. Du schaust halt aufs Label. Aber ich meine, das ist echt ein Problem, weil Olivenöle sind auch ganz, ganz häufig gepanscht. Da könnt ihr euch mal bei Google ein bisschen einlesen. Ein deepes Thema, wir haben da auch mal eine Podcast-Aufnahme mit jemandem, der Olivenöle in Griechenland produziert, aufgenommen. Wahnsinnig spannend. Ich würde empfehlen...
Ist die noch live?
Mit dem Pascal.
Ja.
Die müsste noch live sein.
Okay.
Habe ich auch schon öfters mal verlinkt. Kann ich euch auch gerne in die Shownotes reingeben. Und ja, das ist super, super spannend, weil Olivenöl eins der meist gefälschten Lebensmittel, gepanschten Lebensmittel generell ist, mit Honig, Safran, Orangensaft und vermutlich Kuhmilch. Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube ja mittlerweile. Ja, wobei, ich würde sogar Kurkuma dazu zählen. So viel Kurkuma, wie auf dem Markt mittlerweile ist, denke ich
mir. Wer weiß.
Gibt es wirklich so viel Kurkuma? In Pulverform? Ich weiß ja nicht.
Auf jeden Fall spannend. Vanille gehört wahrscheinlich auch dazu. Aber egal, wir kommen wieder zurück zu Olivenöl. Und idealerweise, nachdem wir ja in Europa leben, ist es für uns doch wieder einfacher, jemanden zu finden, ne, dem ihr da vertrauen könnt, wo ihr wisst, wie wird das Olivenöl hergestellt, wie ist der Herstellungsprozess, wie werden die Oliven angebaut. Ein hoher Wert an Polyphenolen, vielleicht gibt es da irgendwelche Auswertungen. Bei meinem ist über 400 drin. Ich finde, das ist ein ganz tolles Olivenöl. Aber ich bin auch definitiv der Überzeugung, irgendjemand habt ihr im Bekannten- oder Freundeskreis, der Olivenöl produziert. Ich glaube, ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht sagt, ich habe da so jemanden, der da hat da ein Olivenöl. Das macht er in der Familie. Dementsprechend
und
relativ einfach.
Da hier auch ein kleiner Tipp, lasst euch nicht von diesen Preisen abschrecken, weil man kauft ja dann meistens so einen 5-Liter-Kanister und der kostet dann halt mal 70 Euro. Aber rechnet euch das mal runter. 5 Liter für 70 Euro, das sind 12 Euro pro Liter. Hey, sowas zahlst du mittlerweile für so ein Bertolli-Öl im Supermarkt einen halben Liter. Das ist ja eine Frechheit, wie teuer. Also es ist keine Frechheit, wie teuer Olivenöl ist. Ich habe ja Olivenöl sogar schon mal selber geerntet. Das ist eine übertriebene Arbeit. Also wirklich.
Ich denke auch, über 10 Euro sollten drin sein.
Auf jeden Fall. Aber ich rede ja jetzt gerade davon, dass da kostet ja ein Liter, zahlst du dann 12 bis maximal 15 Euro für ein Olivenöl, was wirklich gut gemacht wurde, im Gegensatz zum Supermarkt, wo du nicht weißt, was drin ist.
Ja, das war Honig ja auch der Fall. Ist auch ganz oft gepanscht mit Zuckersirup.
Ja, ja,
und dementsprechend halt auch so super billig.
Also mir hat das mal jemand gesagt, dass wenn Honig nach einer gewissen Zeit nicht cremiger Honig in Anführungszeichen wird,
kristalliert,
dass er dann nicht gut ist. Aber ich habe tatsächlich auch eigentlich meines Wissens nach guten Honig zu Hause, der nicht kristalliert ist.
Kommt drauf an, oder? Wie in der Verarbeitung quasi cremig gerührt, sagt mein Imker immer. Kommt auch darauf an. Ich glaube, der Preis kann auf jeden Fall ausschlaggebend sein, ob ein Familienname draufsteht auch, das ist bei Olivenöl ähnlich. Also ist jemand stolz auf dieses Produkt, steht drauf, das ist vom Imker Hans Meyer aus Hinterdupfinger der Knatter.
Gibt's aber mittlerweile echt oft zu finden, sogar in Apotheken, dann wird dann quasi der Honig vom Dorf nebenan, sag ich jetzt mal, verkauft.
Ja.
Habe ich letztens gesehen. Also ist echt ganz süß. Ein Imker findet man eigentlich genauso wie jeder findet jemanden, der Olivenöl hat.
Ja, genau.
Vor allem im Süden von Bayern, jeder findet irgendeinen Imker in der Nähe.
Ja, ich glaube auch, dass es generell so ein Europa-Ding ist auch. Würde ich jetzt auch umstülpen auf Europa. Das funktioniert auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann geht's weiter. Was ist natürlich auch eine sehr beliebte Speise der Deutschen? Brot. So, ich war letztens im großen Supermarkt und auf einmal war dann das Brot echt irgendwie wie so eine Monokultur. Alles von Harry. Ich kannte die Marke nicht. Auf jeden Fall waren alle Brote daher. Brot ist ein sehr, sehr heikles Thema. Viele sagen ja, sie vertragen kein Gluten, sie vertragen kein Weizen. Ganz oft vertragen sie einfach nicht die Art und Weise, wie es verarbeitet wurde. Schaut da wirklich, dass ihr euer Brot vom Bäcker holt, wo ihr wisst, okay, der arbeitet nach traditionellen Handhabungen. Sei es zum Beispiel, also mein Handy spinnt in dieser Podcast-Folge. Sei es zum Beispiel das Sauerteigbrot, das lange gegangen ist. Oder wen haben wir hier in München? Den Brotgott, wie heißt er?
Der Julius Brandner.
Julius Brandner, das ist auch ein Sauerteigbrot. Jetzt wird's echt peinlich, ich mache mein Handy auf lautlos. So ist das, das triggert einen auch die ganze Zeit, die Konzentration lässt nach. Spaß. Nein, einfach da auch mal drauf achten, was ist in eurem Brot drin. Vielleicht selber Brot machen, das ist echt nicht schwer, vor allem wenn es so Saatenkernebrote sind, weil ihr dann wirklich wisst, was drin ist.
Was ich auch tatsächlich nicht machen würde, ich würde kein Brot, das vorgeschnitten ist und in der Packung im Supermarkt liegt, das wird teilweise mit auch Konservierungsmitteln geschnitten, ne? Dementsprechend hält es so lange in der Packung, kauft Brot bestenfalls Sauerteig, weil es eben besser verarbeitet ist, weil es eben gegangen ist und auch so, man sagt ja so Antinährstoffe, so Phytinsäure und so weiter. Auch tatsächlich Gluten wird da in diesem Prozess dieser Fermentation, dieser Milchsäuregärung, was da passiert in diesem Sauerteig, bioverfügbar gemacht. Also die Nährstoffe werden bioverfügbar gemacht und Antinährstoffe sozusagen mindern sich. Ich glaube, bei Roggensauerteigbrot ist es sogar, dass ich glaube, bis über 90% von dem Gluten tatsächlich sich auflösen, was auch super spannend ist. Weil Gluten ja an sich nicht schlecht ist, manche vertragen es, manche nicht. Aber ich würde behaupten, zu viel tut niemandem wirklich gut. Genau, einfach mal Sauerteigbrot vielleicht auch selber ausprobieren. Ist vermutlich einfacher, als man denkt mit diesen Sauerteigkulturen. Kann Spaß machen, da finden ja ganz viele ihre Liebe darin. Das ist auch so ein Corona-Project gewesen bei vielen, ne?
Ja, Project.
Project.
ich glaube, Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Ich möchte jetzt aber auch so ein bisschen darauf eingehen, welche Fehler man in dem Bereich machen könnte. Denn es gibt ja ganz viele, die meinen, sie möchten sich jetzt gesund ernähren und erwarten einen sofortigen Effekt. Und das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr eine Ernährungsumstellung macht. Und ich rede jetzt bewusst von Umstellung, weil Diät heißt ja eigentlich Ernährungsumstellung. Aber Diät ist für viele, ich ernähre mich jetzt mal zwei
eine
Wochen
Phase.
Lang so asketisch, damit ich dann irgendwie mein Fett runter habe und dann geht es wieder irgendwie in den Turnus wieder vor weiter. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Hier geht es wirklich um eine langfristige Umstellung, langfristig in den Supermarkt einkaufen zu gehen, die Packungen umzudrehen, zu lesen, langfristig wieder so ein intuitives Gefühl dafür zu bekommen, was möchte ich eigentlich essen. Geht
Spaß
bewusst,
zu haben.
Ja, geht aber bewusst in die Obst- und Gemüseabteilung und ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen, aber riecht einfach auch mal ans Lebensmittel.
Leckt an den Lebensmitteln.
Fasst sie an, weil ganz oft löst es dann auch nochmal was in unserem Körper aus. Mein bestes Beispiel ist wirklich Rosenkohl. Ich mag Rosenkohl gar nicht. Mir schmeckt es eigentlich nicht wirklich, aber manchmal habe ich einfach Bock drauf. Und da ist halt dann sehr wahrscheinlich etwas drin, was mein Körper braucht, sei es die Senföle oder das Vitamin, was enthalten ist. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die ihm der Körper zeigt, denn unser Blut sorgt ja dafür, dass unser Blut versucht sich immer wieder auszugleichen. Und wir verspüren Hunger, entweder wenn wir leer sind, wenn wir lange Zeit nichts gegessen haben, oder auch, wenn unser Körper sehr stark versucht, jetzt irgendwie so seinen Nährstoffhaushalt wieder in Balance zu bringen, dann lässt er uns auch Hunger verspüren. Also quasi, dann werden diese Hormone ausgestoßen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch darauf schauen, dass ihr eure Nährstoffe deckt. Und da eben natürlich dann noch bunt einkauft. Denkt dran, kauft in Farben ein, geht, kauft Obst, Gemüse und ja.
Einfach mal was Neues ausprobieren. Einfach mal vielleicht auch auf den nächstgelegenen Markt gehen und sich einfach mal ein Gemüse aussuchen, was vielleicht gerade Saison hat, wie es gerade jetzt im Januar, Februar der Fall ist, das ihr vielleicht noch nicht kennt. Ob das ein Vulkanspargel ist oder irgendwie ein langer Radicchio oder irgendwie Brokkolini, kennen jetzt mittlerweile viele von euch. Aber ich finde immer wieder Sachen, die ich nicht kenne und ich würde behaupten, ich kenne relativ viel. Ja. Ich muss noch ganz kurz was zu dem Anfassen sagen. Ich habe doch mal eine Ananas gekauft und dann habe ich die nach Hause getragen, weil ich zu geizig war, mir eine Tüte zu kaufen und habe die angefasst und hatte danach den Ausschlag meines Lebens an der Hand.
Verrückt.
Und deswegen nochmal zum Anfassen von Lebensmitteln. Wir sprechen hier von Bio-Lebensmitteln, die vielleicht nicht gespritzt sind. Wenn man gespritzte Lebensmittel wie zum Beispiel Banane oder Ananas anfasst, was ist denn da auf der Schale? Ey, hallo? Was geht? Meine Hand hat gejuckt.
Vielleicht
Jesus.
Hast du auch eine Allergie.
Jesus, nö, ich vertrage die an. Also erstens, jeder hat eine Allergie gegen Ananas, habe ich mal gelesen, weil es ja so spitz ist unter dem Mikroskop. Aber nee, Ananas hat super Enzyme. Ich habe da eine grandiose Verdauung, Leute, genauso wie Papaya.
Naja, aber das hat ja meistens sehr ganz oft so, du kannst eine Allergie gegen das Kraut haben, also gegen die Pflanze, aber nicht dagegen es zu, wie soll ich das jetzt vergleichen?
Nee, ich weiß, was du meinst.
Kannst du Gräserallergie haben, weil du es einatmest, aber nicht, weil du jetzt zum Beispiel Hafer isst.
Oder? Ja, klar. Das ist, wie ich jetzt Kokosmilch auf den Körper auftragen kann und kein Problem habe, aber Kokos halt essen nicht so geil ist.
Ja, oder Kokosblütenzucker kannst du essen.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass diese Ananas gespritzt war ohne Ende.
Ja. Okay. Ja. Um aber nochmal drauf zurückzukommen, erwartet nicht, dass ihr nach einer Woche auf euren Rang schlank und was auch immer seid. Ganz oft geht sich hier wirklich um so Gesundheitsthemen, die langfristig zu betrachten sind. Stille Entzündungen im Körper, die man nicht nach außen sieht. Es gibt aber auch zum Beispiel auch Entzündungen im Körper, die man nach außen sieht und das nennt sich Akne. Und das hat bei mir aber auch wirklich Minimum 3 Monate gedauert, bis ich da meinen Körper umgestellt hatte. Dass dann wirklich so die Entzündungen nach und nach weggegangen sind. Und das könnt ihr auf jeden Fall bis zu 1 Jahr rechnen. Und dann ist der Punkt, merkt es ja wieder nicht, dass sich was geändert hat, weil es so ein schleichender Prozess ist. Und was merkt man nie? Schleichende Prozesse. Man merkt ja immer nur so Hauruck-Unterschiede. Deswegen gibt es ja auch mal so voll oft Vorher-Nachher-Bilder und nicht Heute-Bild, Morgen-Bild. Ihr merkt es dann meistens erst wieder, wenn ihr in alte Muster verfällt und ihr euch wieder schlecht fühlt.
Ich finde das extrem demotivierend, extremely. Und ich finde auch, da gibt es so persönliche Unterschiede, dass es so, hey, du hast Akne? Es dauert 1 Jahr.
Ja,
und du
weiß.
So, nö, ich wollte eigentlich nächste Woche auf eine Party gehen. Dankeschön.
Es kann
ganz
ja.
ehrlich, es alleine schon der Weg zur Besserung und es gibt auch
Richtig.
Schnelle Besserung. Das muss
Richtig.
Man jetzt schon mal sagen. Also das kann man schon machen. Man kann auch, es gibt ja Menschen, die lieben das, weil die haben so eine Anfangsmotivation und dann so, okay, von heute auf morgen lasse ich jetzt alles weg. So, und dann gebe ich mir, ja. Finde ich auch voll okay, weil du siehst halt super schnellen Erfolg auf jeglichster Ebene. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur bei Haarausfall, glaube ich, wird schwierig. Aber selbst auch bei Akne, du siehst, dass es dann schon ein bisschen zurückheilt. Klar, dass es im Endeffekt so lange dauert, okay, aber ihr seht auf jeden Fall relativ schnell Ergebnisse. Auch wenn die Ergebnisse vielleicht erst minimal sind, aber man sieht schon was. Allein die Verdauung ist ja dann schon mal besser, ja? Man weiß, es geht in die richtige Richtung.
Hauruck ist ja halt, ich glaube, Hauruck ist für die wenigsten geeignet. Das ist ja nicht alltagstauglich.
Nein, es ist nicht.
Weil aber viele haben so eine Anfangsmotivation.
Genau, das war so, ja, und jetzt gebe ich mir. Ich kenne selber jemanden, der hat es gerade. Natürlich, total ist es tückisch.
Haben sogar auch eine Podcast-Folge drin.
Absolut ist es tückisch. Aber wenn du es schaffst, und da liegt dann die Krux, das muss man sagen, die Krux liegt dann darin, diese Motivation nicht zu verlieren und dann zu sagen, und jetzt habe ich richtig Spaß dran und jetzt wird das mein Alltag. Ja, es wird einfach mein Alltag und dann werde ich wieder auch so ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen normaler, also integriere vielleicht wieder oder es hört jetzt auch blöd an, aber ess dann halt mal einen Schokoriegel und sag, das hat mir jetzt gut getan. Ich wusste, warum ich das gegessen habe. Ich hatte jetzt irgendwie so Lust drauf und sehe das nicht als Fehler und gehe sofort zurück zu dem alten Muster. Ich glaube, das ist dann nochmal so die Creme de la Creme, das i-Tüpfelchen, wo man sagt, okay, du schaffst es, dass du einfach die bewusste Ernährung im Alltag einfach überstülpst.
Ja, ich finde, da muss man aber dann auch erst jetzt auf der Art und Weise dran denken, wenn du jetzt alles auf einmal machst, und das machen ja dann die meisten so, ich ernähre mich jetzt gesund, ich mache Sport, ich mache das und das. Ich vergleiche das immer so, eine neue Routine in seinen Alltag zu schaffen, ist wie einen neuen Muskel zu trainieren. Also nur, weil du jetzt irgendwie denkst, ich habe einen Tennisschläger, kannst du nicht gleich Tennis spielen. Du musst einfach erstmal anfangen, das zu trainieren, und genauso ist es bei der gesunden Ernährung. Diese Routine erstmal zu etablieren, einfach diesen Denkmuskel zu aktivieren, dass ich jetzt auch wirklich diese bewussten Entscheidungen dauerhaft mache. Und deswegen finde ich immer so, diese Hauruck-Sachen, die funktionieren eine Woche und dann bist du einfach auch raus. Ich meine, das ist ja bei uns Frauen so, ey, da kriegst du auf einmal deine Tage und dann hast du gar keinen Bock mehr, irgendwie dieses Hauruck-Ding zu machen.
Ja, das ist schon wieder so, das ist schon wieder ganz anderes
Thema. Klar, dieses Step-by-Step. Und ich glaube, ich habe das ja schon gesagt, dass ich ganz gerne über Meal Prep auch sprechen wollen würde. Also zu dir, Feli, habe ich es gesagt, nicht zu euch. Weil ich finde, ich merke das jetzt gerade, ich versuche mit meiner Familie die Ernährung umzustellen, aber eben natürlich auch Sport zu integrieren. Und beides parallel gleichzeitig zu machen, ist voll... Also es ist anstrengend, also es ist für den Kopf auch extrem anstrengend. Deswegen haben wir jetzt uns entschieden, wir konzentrieren uns jetzt erstmal, dass wir die Ernährung wieder auf Vordermann bekommen. Und da war jetzt nicht prinzipiell der Anfangsplan, wir machen Meal Prompts, sondern der prinzipielle Anfangsplan war, hey, ich zeig euch, wie könnt ihr im Alltag irgendwie gesündere Entscheidungen treffen. Und das waren dann so kleine Tipps wie zum Beispiel, für die Arbeit gibt es halt jetzt, es gibt so Tiefkühlgerichte, die haben auch keine Zusatzstoffe und die kann man einfach mit in die Arbeit nehmen und dann in der Arbeit in der Mikrowelle Mittag aufwärmen. Und da sollte man jetzt auch keine Angst vor Mikrowelle haben, weil ich meine, das ist immer noch die bessere Entscheidung, irgendwie ein Gericht, wo man weiß, welche Zutaten drin sind, in der Mikrowelle warm zu machen, anstatt irgendwie in den Supermarkt zu gehen und da sehr wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung zu treffen, weil man in der Mittagspause gehetzt ist, weil man dann irgendwas schnell greifen muss und dann ist es meistens irgend so ein schäbiger Salat, wo dann irgend so eine weirde Salatdressingsoße dabei ist, die extrem viel Kalorien hat, so wo man sich einfach nur denkt, wie viel Kalorien passt denn in so ein kleines Tütchen rein, und dann noch ein Schokoriegel für danach als Nachspeise. Und alleine dieser kleine Schritt, das erstmal zu ändern, ist so hilfreich. Denn der nächste Schritt ist, ändere dein Frühstück. Okay, was kann ich frühstücken? Was macht Sinn? Wenn du jeden Morgen erstmal nur deine Scheibe Brot mit Ei und Tomate isst, wunderbar, dann ist das halt erstmal dein erster Schritt. Dann kannst du natürlich variieren. Du kannst die Overnight Oats machen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Art und Weisen. Und dann kannst du dich auf dein Abendessen konzentrieren. Okay, wie kann ich jetzt abends noch mehr drauf achten, da mich gesünder zu ernähren, beziehungsweise gesündere Entscheidungen zu treffen, weil das ist ja dann meistens wirklich nur die Entscheidung, koche ich mir jetzt was? Es dauert vielleicht auch 30 Minuten oder schiebe ich einfach nur ganz schnell eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Da hast du Arbeitszeit 10 Sekunden, aber Wartezeit eigentlich auch 30 Minuten. Und dann sind wir tatsächlich zu dem Schluss gekommen, okay, wir sind jetzt beim Mittagessen angelangt, wir haben Frühstück abgedeckt. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mit Meal Prep anfangen und dann wirklich für diejenigen abends auch gleich ein Essen parat zu haben, was gesund ist? Jetzt habe ich so einen Monolog geführt, möchtest du auch was dazu beitragen? Ich könnte jetzt nämlich noch kurz weiterreden, ich habe noch was im Petto.
Ja, ich denke tatsächlich, dass es sehr unterschiedlich und es kommt auf den Alltag der Menschen an, wie sie es integrieren, was sie integrieren wollen. Bei mir ist es so, ich möchte einfach ab einer gewissen Uhrzeit am Abend mit meiner Familie und ich komme übers Kochen, komme ich einfach in die Entspannung. Deswegen ist es für mich einfach ein Teil, der dazugehört. Ein Teil meiner Routine auch, wo ich merke, okay, ich kann abschalten, ich bin im Hier und Jetzt. Das ist für mich immer sehr wichtig. Deswegen koche ich einfach gerne. Was teilweise mir fehlt dann zum Beispiel, dieses, was essen wir heute, das raubt mir total viel Energie und ist eigentlich total peinlich, ja. Also du sagst so, was kochen wir heute? Und dann fällt dir nichts ein. Und dann so, ich weiß nicht, ja, weiß nicht. Entscheid du. Ja, mir ist egal. Hauptsache nicht schon wieder das und das. Ja, gut. Und das ist quasi die Kommunikation überhaupt, die man führt in einer Familie. Und dementsprechend, was ich sehr hilfreich finde, auch wenn man gar nichts schafft, vorzubereiten am Wochenende, ist es cool, einen Wochenplan zu haben, in dem ich einfach 4 oder 5 Gerichte ganz flexibel sozusagen mir aufschreibe. Ich schreibe dir einfach 5 Gerichte auf und dann überlege ich, kaufe ich dafür schon mal grob ein. Ich kaufe teilweise, wo ich sage, okay, ich möchte dann irgendwie das Fleisch, das überlege ich dann noch später zu kaufen. Ich wohne ja tatsächlich in der Stadt, dementsprechend kann ich solche Entscheidungen relativ schnell, weil ich ja wirklich an Supermärkten vorbeikomme. Ja, ist anders, wenn man eben nicht, dann kauft man alles ein. Gut, dann habe ich die Sachen daheim und dann kann ich jeden Tag gegen 17 Uhr eine Entscheidung fällen. Welches dieser 5 Gerichte, auf die haben wir jetzt Bock? Und das finde ich irgendwie ganz cool, das macht mir Spaß. Wenn ich es am Wochenende aber schaffe, irgendwie auch noch Brot vorzubereiten, in Scheiben einzufrieren oder irgendwie zu sagen, ich habe noch ein paar Lunch-Geschichten, ja, also habe noch vielleicht Reste übrig oder koche was auf, wo ich sage, ich habe einfach die Muße am Wochenende, dann ist natürlich auch schön, also quasi in diesem Ingredient-Prep, also in diesem Zutaten-Prep da was zu machen. Aber ja, ich glaube, das hat mir so am meisten geholfen und macht mir so am meisten Spaß.
Da kommen wir auch zu einem Punkt, was ein wichtiges Starter-Kit für ein Epi-Foodie ist ein Kühlschrank mit Gefrierschubladen. Also nicht einfach so kleines, simples Gefrierfach, sondern tatsächlich Schubladen. Wenn du das Thema Fleisch angesprochen hast, ich habe bei mir einmal in der Woche Wochenmarkt, zu dem komme ich nicht immer. Aber da kaufe ich nur, dort mein Fleisch und da kaufe ich mir dann immer gleich vorrätig was und friere das dann ein. Das heißt, meine Schubladen sind proppevoll. Ja, aber dann eben, um nochmal auf das Thema Meal Prep zu kommen. Ich mache das auch so wie du tatsächlich. Ich habe aber gemerkt, für mich zum Beispiel ist es hilfreich, Meal Prep mittags zu haben. Und für abends habe ich mir dann eben auch einen Wochenplan erstellt und entscheide dann auch einfach, okay, auf was haben wir heute Lust? Und dann integriere ich das dann auch. Jetzt habe ich aber auch gleich noch wirklich Tipps zum Thema Meal Prep, weil ich das jetzt schon relativ oft mittlerweile gemacht habe. Und einen großen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ich habe mir zu viel vorgenommen und zu viel Ausgefallenes vorgenommen. Mhm. Und das raubt einem echt Zeit. Plus, ich habe das hauptsächlich alleine gemacht und das raubt einem auch extrem viel Zeit. Weil man denkt immer so, ja, Fun Fact, Meal Prep, oh, das geht dann alles so schnell, weil man ist irgendwie von Instagram so romantisiert, dass, was sie da teilweise machen an Meal Prep, denke ich mir, sorry Leute, das habt ihr in 3 Tagen abgedreht und dann in 1 zusammengedreht.
Echt so?
Verorscht mir nicht. Dass ein Gericht dauert einfach faktisch Minimum 30 Minuten zuzubereiten und dann wird erst recht ein Meal Prep Gericht, das ihr irgendwie in 6-facher Portion macht, nicht kürzer als 30 Minuten dauern, sondern länger als 30 Minuten. Das heißt, das auf jeden Fall im Blick halten. Was mir nämlich aufgefallen ist, das machen wir jetzt. Also ich konzentriere mich auf Ingwer-Shot. Brot, Oats, also das ist das Frühstück für diejenigen, die halt einfach Frühstück in der Früh brauchen. Ich mag das aber auch ganz gerne, weil ich es vorhin schon gesagt habe, Brot mit Ei und Tomate. Und zwei Gerichte, maximal 2 Gerichte. Und diese Gerichte müssen wirklich einfach sein, sei es zum Beispiel Reis, Lachs, Gemüse. Da macht ihr noch eine Soße dazu.
Fitness-Klassiker.
Wildlachs, auch nicht schlecht, kostet weniger und hat weniger Fett. Für diejenigen, die es interessiert. Oder auch sowas wie Hirse, Huhn, Tomaten, Paprika, Eintopf, sowas in die Richtung. Und ein sehr, sehr großer Bonuspunkt, wenn man eine Familie zu Hause hat, diese zu integrieren. Denn am Ende des Tages hat dann jeder seinen Arbeitsschritt und man ist wirklich in 2 Stunden fertig. Und ein enormer Vorteil ist, vor allem wenn man, wie ich, sich jetzt auch endlich mal mit Boxen ausgestattet hat, dass man total routiniert arbeiten kann, es auch schön ist, also wirklich das Auge ist dann in dem Fall mit und die Küche ist unter der Woche einfach viel sauberer. Und das ist für mich tatsächlich ganz oft so ein Painpoint gewesen, dass unsere Küche teilweise aus, aber ich halt dann mittags gekocht habe, abends gekocht habe und dann halt irgendwie noch gearbeitet habe und dann ist man am Abend so kaputt, man will die Küche nicht, aber dann geht man mit einer schmutzigen Küche ins Bett. Am nächsten Morgen startet man mit einer schmutzigen Küche. Also, boah, ihr merkt schon, das ist für mich, für mein ADS hier, das ist echt Chaos. Ja, das sind jetzt so wirklich mal so ein paar Pros für Meal Prep. Kontras natürlich, dass man vorher entscheiden muss, was man isst. Man muss dann, also man muss nicht, aber man sollte natürlich das essen, was man sich vorbereitet hat. Aber am Ende des Tages ist es ja ganz oft so, dass man mittags erstens total verschallert ist von der Arbeit und sich keine großen Gedanken macht ums Essen, sondern sich eigentlich darauf konzentrieren muss, die Zeit zu nehmen zu essen, was ja auch sehr wichtig ist. Und zum anderen hat man ja dann noch den Abend frei.
Weißt du, was mir auch noch einfällt? Weil du sagst, Familie daheim, man muss ja nicht mit der Familie, man kann ja auch rein theoretisch, wenn man zum Beispiel alleine ist, zu sagen, hey, wir haben bei uns in der Redaktion, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ich sehe das ja oft, dass da die Teams so ein bisschen mehr verbandelt sind, dass ihr da einfach eine Meal Prep Gang macht, ja, und dann sagt, hey, weißt du was, du machst die Schokodatteln, du machst den Lachs diese Woche. Ich glaube, das geht sich mit dem Geld dann auch einigermaßen aus, aber im Fall des Falles macht man einen PayPal-Pool. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich meine, die gehen zusammen in Sport, wieso auch nicht so eine Meal Prep-Geschichte zusammen machen? Also ich glaube, da kann man wirklich auch das als Spaß sehen.
Also vom Transport her wird es ja noch ein bisschen unfair, weil das Hauptgericht wiegt meistens ziemlich viel.
Ja, muss es fair aufteilen. Ja.
Die Meal Prep Gang, die Epic Meal Prep Gang. Ich finde diesen Namen, Wort Neuschöpfung, ist geil. Nee, voll, habe ich mir nämlich auch schon überlegt. Hatten wir nicht überlegt, dass wir dann tatsächlich noch einen Freund noch mit aufnehmen, weil dann kannst du ja wirklich auch diese
Aufnahmeformular
zwei...
Aufnahmeformular ist raus.
Diese zwei Gerichte viel einfacher durchziehen. Oder du kannst halt dann noch ein drittes Gericht machen tatsächlich. Also dann hast du eine viel höhere Varietät unter der Woche an.
Erst so sind Restaurants entstanden.
Meal Prep Gang. aber man muss erstmal, wichtigste ist, fangt erstmal an, bevor ihr irgendwas verkompliziert. Ja, dann eben, ich glaube, um das Ganze nochmal ganz kurz abzuschließen, so ein paar Rezepttipps. So Overnight Oats, Klassiker, Haferflocken, Kakaopulver, Haferdrink, Proteinpulver, wichtig, macht Protein in eure Overnight Oats oder Porridges oder whatever mit rein. Beeren gefrorene, Banane zermatscht, Datteln und Joghurt. Einfach.
Ja. Saatenbrot, glaube ich, machen wir auch super gerne. Gibt es dann auch in verschiedenen Varianten. Eine Art von Kohlenhydratbeilage von Reis, Hirse, Quinoa, ja nicht so unser Fall. Nudeln etc. Ja. Also ich glaube, da kann man sich auch mal spielen. Linsen sind nicht mein Fall, aber wie gesagt, gibt es einiges.
Proteine könnt ihr Lachs, Chicken, Beef könnt ihr einfach euch anbraten mit Tomate, Mais, Bohnen.
Aber auch Tofu, Tempeh.
Genau, Tofu, Tempeh, super lecker. Oder ihr macht euch Feta.
Bohnen.
Warum nicht? Bohnen auch, ja, aber Bohnen zähle ich jetzt nicht so in meine...
Bohnen
ja,
sind König.
Protein, aber ich finde, ich weiß nicht, da muss noch irgendwas muss da noch dazu.
Das stimmt. Aber wer sich jetzt sagt, weil ich habe schon davor auch zu Stitchy gesagt, wir sind so in der Bubble, für uns stellen sich Rezepte so einfach in unserem Gehirn zusammen und ihr fragt euch, hey, das sind echt zu viel, ey. Ja. Genau. Der schaut auf jeden Fall in unsere App. Wir werden jetzt auch einen Meal Prep Guide zusammenstellen, weil es ja doch ein Thema ist, was wir super passend finden für den Jahresstart. Wir sind immer noch im Jahresstart. Das ganze Q1 ist Jahresstart. Dementsprechend schaut da mal rein. Werden wir auf jeden Fall ein paar Tipps haben, ein paar schöne Rezepte, die ihr euch abspeichern könnt. Ihr könnt wie gewohnt in der App eine Einkaufsliste generieren lassen und auch einen Wochenplan.
Sehr praktisch. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Entschuldigt, dass hier so oft unsere Handys geklingelt haben oder Laptop oder whatever.
Das ist ein bisschen eskaliert.
Heute ist ein bisschen eskaliert.
Wir das war sehr professionell.
Zwei Pausen einlegen, aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch mit unseren Tipps ein bisschen weiterhelfen konnten.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss mit Öl.